Moin, hallo und Tag. Willkommen zur neuen Ausgabe des Planet Sales Podcast, dem Format, in dem ich Berufe im Vertrieb, die Menschen dahinter und ihren Werdegang vorstelle. Heute in der nächsten Folge geht es um Sarah. Sarah ist Director Sales Dach bei Phantom People und ich freue mich sehr auf den Austausch, denn sie wird uns einen Einblick geben über ihre Karriere, die vor allem bisher durch den IT-Sektor geprägt war und weltweit bekannte Softwarefirmen. Von daher, hallo erstmal Sarah.
Hallo Falko.
Sehr gut. Ich freue mich aufs Gespräch. Ich hoffe auch, dass die Hörer viel Spaß am Gespräch haben werden. Es sind einige interessante Fragen, zumindest auf meiner Liste. Und wenn euch Hörern das Interview gefällt, ob ihr es nun als Video bei YouTube seht oder auch als klassisches Audioformat auf allen Podcast-Plattformen, lasst gerne ein Like da, kommentiert, fragt gerne nochmal nach. Folgt auch gerne dem Format auf den Kanälen, wo es möglich ist oder auch lasst eine Bewertung da auf Apple Podcasts zum Beispiel. Wenn ihr in Kommunikation treten wollt, wenn ihr irgendwie Updates haben wollt, dann geht es über den Instagram-Kanal planetsales_podcast oder auch die LinkedIn-Seite planetsales_podcast. Und genau, an der Stelle, Sarah, der typische Einstieg sieht so aus. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Und was wolltest du eigentlich als Kind werden?
Ja, mein Name ist Sarah. Ich lebe aktuell in der Schweiz, im schönen Zürich, komme aber aus Deutschland, bin in der Nähe von Wolfsburg aufgewachsen, in einer ganz, ganz kleinen Stadt mit viel Land drumherum. Und als ich klein war oder ein bisschen größer, sagen wir es mal so, wollte ich Forensiker werden. Und zwar habe ich mal ein Jahr im Ausland in den USA verbracht und da fing das gerade an mit CSI. Ich weiß nicht, ob dir die Sendung was sagt.
Ja, ja, CSI Miami war so Standardprogramm mit meinen Eltern, als ich kleiner war.
Genau.
Also kleiner, genau. Als ich zumindest Leichen im Fernsehen sehen durfte.
Genau, und meine Gastfamilie hat das geliebt, das Format. Las Vegas war, glaube ich, da der Standort, der die am meisten begeistert hat. Und ich fand es einfach spannend, was diese Forensiker rausgefunden haben. Also ich fand diesen Knobelaspekt extrem interessant. Und mich hat Biologie schon immer interessiert. Also Gene analysieren, rausfinden, was man durch die Genetik alles an beispielsweise auch Krankheiten finden kann. Und deswegen wollte ich eine Zeit lang Forensiker werden tatsächlich, ja.
Mhm. Gab es denn danach nochmal so einen Wechsel beim Berufswunsch oder hat sich das dann wirklich erstmal bis zum Schulabschluss durchgezogen mit dem Wissen von, okay, Biologie braucht man, da bin ich ganz gut drin, das könnte wirklich was Realistisches sein?
Ja, eigentlich hat sich's echt bis zum Schluss durchgezogen. Ich habe irgendwann, als ich fertig war mit dem Abitur oder so kurz davor, so ein Online-Assessment mal gemacht. Also was ist so der beste Studiengang für mich? Und im Endeffekt kamen da gleichberechtigt Biologie und BWL raus. Und meine beiden Eltern sind selbstständig. Mein Vater hat auch ein kleines Unternehmen und haben mir im Sommer immer ausgeholfen einfach. Ich will jetzt nicht sagen Praktika gemacht, haben einfach ausgeholfen. Und von daher war dann die BWL-Stimme lauter in mir. Und dann habe ich gedacht, okay, studiere ich BWL.
Okay, das heißt, zumindest die Eltern haben irgendwie schon so ein bisschen eigentlich eine Berufswelt da wahrscheinlich zeigen können, weil man eben nicht nur weiß, da ist jetzt der Firmenbriefkasten und das sind irgendwie so Briefe, die beantwortet werden müssen, sondern man kennt es irgendwie sich schon ein bisschen in der Geschäftswelt aus oder kriegt zumindest bei Telefonaten auch mit, was die Eltern eigentlich so in der eigenen Firma besprechen.
Genau, genau, so ist es, ja.
So ist okay. Es. Das heißt, es war vielleicht im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die irgendwie nach der Schule BWL erstmal starten, um was Sicheres zu haben im Studiengang, schon recht zielgerichtet. Was war denn vielleicht so die Spezialisierung, die du damals schon im Kopf hattest? Du hattest ja wahrscheinlich schon Vertrieb irgendwo als Wort mal gehört. War das erstmal, ich mache BWL und lass alles auf mich zukommen? Oder ich habe da schon von einer Richtung eine Vorstellung, in die ich mich spezialisieren möchte?
Ja, also meine Spezialisierung war International Business im Studium auch. Das heißt, es war da eigentlich auch wieder sehr breit. Ich habe ja ein Berufsakademiestudium oder mittlerweile nennt man das ja DH, Duale Hochschule, Studium gemacht und ich hätte BWL auch nicht an einer ganz normalen Universität studiert. Dann hätte ich Biologie studiert. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, Falko, warum das so ist, aber das war so, für mich war das klar. Entweder ich mache ein BA-Studium, dann ist es BWL oder das klappt nicht und ich gehe an die Universität und es ist Biologie. Das war so irgendwie in meinem Kopf der Pfad für mich damals. Und ich hatte dann so im Kopf, okay, für welches Unternehmen würde ich das dann gerne machen? Und da waren so zwei Leidenschaften. Das eine war IT und das andere war Automotive, also alles mit Automobilen. Liegt jetzt vielleicht auch daran, wenn man sich nochmal vorstellt, ich hatte ja eben erwähnt, ich komme da vom Land, aus einer super kleinen Stadt. Das heißt, du musst überall mit hin Auto fahren. Die Stadt hatte irgendwie 2, 3 Autohäuser auf 5000 Einwohner. Das finde ich irgendwie ziemlich viel. Und sie hatte auch einen IT-Laden. Und in dem habe ich mal ein Praktikum gemacht. Und ich fand das echt wahnsinnig interessant. Damals noch die Hardware selbstverständlich, die Computer aufzuschrauben, auch wieder da zu gucken, wie kann ich Sachen, die kaputt sind, reparieren an der Stelle? Was muss ich austauschen?
Da kam die Forensikerin wieder durch.
Ja, da kam die Forensikerin wieder durch, genau. Und von daher waren das so meine zwei Wege. Und ich habe mich dann bei IBM für das BA-Studium beworben. Und das hat auch geklappt. Und IBM hatte International Business angeboten als BWL-Studiengang, was mir auch sehr nahe kam, weil ich ja eh schon ein Jahr im Ausland in den USA verbracht hatte. Und so ging das im Endeffekt weiter. Und dann bin ich in dieses Studium reingekommen und bin nach Stuttgart gezogen.
Kannst du dich noch erinnern, als das erste Mal dann vielleicht auch Sales, Marketing, Vertrieb auf dem Lehrplan in der Hochschule stand oder in der Berufsakademie, was damals noch dein Bild vom Vertrieb war, auch vielleicht sogar bevor du das Studium angefangen hast?
Ja, also es war gar nicht so vertriebsfokussiert, bevor ich das Studium angefangen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Sondern das, was ich vom Vertrieb wusste, war halt das, was ich aus dem Unternehmen meines Vaters gesehen habe. Ja, also ehrlich gesagt war das eher so dieser ganz alte, klassische Vertrieb. Ne? Man wartet, dass das Telefon klingelt und kümmert sich dann um die Anfrage. Das war so mein Verständnis von Vertrieb. Klar gehörte dazu auch das Handelsreisen, wie man das so schön nennt. Aber darin hatte ich gar nicht so einen Einblick, weil ich den Vertriebler nie begleitet hatte in den Sommerferien. Von daher habe ich meine ersten Vertriebserfahrungen tatsächlich in den Praxiseinsätzen im Studium kennengelernt. Und der erste Einsatz war im Beratungsbereich im Vertrieb. IBM hatte ja auch eine sehr große Consulting-Sparte und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich eher dröge an der Stelle, weil es viel damit zu tun hatte, also damals auch im Praxiseinsatz, irgendwelche Systeme zu pflegen, die dir eigentlich nicht so geholfen haben, deinen Prozess vorwärts zu bringen, sondern eher so ein bisschen dazu waren, das System zu befriedigen und damit auch die entsprechenden Zahlen. Und dann hatte ich Praxiseinsätze im Marketing und in der PR und da wurde mir ziemlich schnell klar, nee, das ist nicht das. Das ist es definitiv nicht. Und mein letzter Praxiseinsatz war dann im Softwarevertrieb und das war nachher das richtig Spannende, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich da mit zu Kundenterminen konnte, ich die Präsentationen mit vorbereitet habe, mit erarbeiten musste, was denn jetzt der Lösungsweg für den Kunden mithilfe der Software ist. Und das war wieder das Spannende. Und deswegen habe ich mich auch nach dem Studium entschieden, dann im Vertrieb anzufangen. Erstmal im indirekten Vertrieb und nachher bin ich in den direkten Vertrieb gewechselt.
Und weißt du noch, ob es vielleicht gerade beim Kundentermin so dieser Nervenkitzel war, jetzt eben eine Möglichkeit zu haben, ein Unternehmen von einer Lösung zu überzeugen? Oder war es eher dieses herauszufinden, was kann die Lösung sein? Oder weißt du noch so, welcher Bestandteil eigentlich so an diesem Kundentermin dich vielleicht so am meisten fasziniert hat, dass du dich dann doch in der Berufsrichtung schon wohlgefühlt hast?
Ja, bei dem Kundentermin, an den ich mich erinnere, war es tatsächlich so, es war die Präsentation der Lösung und dann das Artikulieren, wie das auf die Herausforderungen des Kunden passt. Und IBM war damals, das ist glaube ich heute auch noch, immer geteilt in eine Fraktion, die hat so den kompletten Überblick über das Softwareportfolio und dann sehr stringente Brands, wie man das nennen möchte. Und ich war in dem Bereich, die das ganze Portfolio betreut hat. Und das war natürlich super interessant, weil man dann aus verschiedenen Softwarelösungen die Ideallösung für den Kunden zusammenstellen konnte. Also wahrscheinlich auch da wieder das Knobeln, was passt jetzt auf das Problem des Kunden am besten.
Okay. Ich überlege gerade so, ich glaube zumindest zu der Zeit, als du bei IBM angefangen hast, da hatte, glaube ich, jetzt auch gesellschaftlich Software und irgendwie IT vielleicht noch einen anderen Stellenwert als irgendwie heute, wo Digitalisierung dann erstmal in aller Munde ist. Kannst du dich noch erinnern an erste Gespräche, um so Schulkameraden, Freundinnen, generell irgendwie Bekannten erstmal zu erzählen, was du dort beruflich im Vertrieb machst und was es da eigentlich für Produkte gibt?
Ja, ich glaube, das Witzigste ist, dass meine Oma immer gedacht hat, ich arbeite irgendwo an der Kasse, weil man kannte IBM, damals hat IBM ja auch noch Hardware gemacht, ja, von den Kassen im Supermarkt. Das haben sie ja zur Verfügung gestellt. Daher war ja, oder da war ja das Logo drauf. Und ich glaube, das hat für sie so diese Assoziation gebildet, was ich denn eigentlich mache. Im Endeffekt für die ältere Generation das damals zu artikulieren, das war eigentlich nicht möglich, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, selbst meine Eltern, will denen jetzt nicht zu nahe treten, die haben verstanden, ich vertreibe eine Software, aber was genau die Software macht, weil es gerade bei IBM ja auch nochmal viel technischer ist oder war, da hatten, ja, das war schwer zu verstehen.
Ja, kannst du dich noch erinnern, welche vielleicht deiner Charaktereigenschaften eigentlich so dem Einstieg dann am meisten geholfen hat? Also du hast ja gesagt, du warst eigentlich dann in einer Position, wo du wusstest, das macht mir Spaß. Es gab dann die erste sozusagen richtige Vertriebsanstellung. Was glaubst du, hat dir eigentlich am meisten geholfen, wenn man sich so deine Charaktereigenschaften anguckt?
Ich glaube einfach das Interesse an Menschen und die Kommunikationsfreudigkeit, weil gerade im ersten Bereich, in dem ich war, im indirekten Vertrieb, da arbeitest du mit Partnern. Und da geht es darum zu verstehen, was brauchen denn die Partner, um erfolgreich ihren Vertrieb deiner Softwarelösung machen zu können. Und das hat auch wieder mit Problemlösung zu tun, aber hat auch viel damit zu tun, ihnen zu helfen, was sind denn die Möglichkeiten, die Software überhaupt bietet. Weil wenn sie selbst nicht die Software verstehen, wie sollen sie es einem Kunden erklären, beziehungsweise auch verstehen, wenn der Kunde ein Problem hat, dass diese Software gerade passt. Also ich denke, Kommunikation und zuzuhören sind sicherlich die Eigenschaften, die an der Stelle super wichtig sind.
Gab es auch im Umkehrschluss eine Eigenschaft oder auch so ein Feld, wo du dich am meisten reinarbeiten musstest und gemerkt hast, das ist so eigentlich die größte Herausforderung, um im Beruf anzukommen?
Ja, ich denke, und das hat ja auch dein erster Interviewpartner so gesagt, diese Kaltakquise. Das ist, hat er ja auch im Interview gesagt, das ist sicherlich erstmal das, wo man sich einen Schritt überwinden muss und da reinkommen muss. Und richtig gut gelernt habe ich das, glaube ich, erst bei Salesforce.
Okay, du kannst ja mal kurz so nachzeichnen, wie dein weiterer Weg war, weil zumindest bei IBM bist du einige Jahre dann im Vertrieb geblieben. Was hat sich für dich an der eigentlichen Aufgabe geändert, wenn du eben trotzdem ja noch weiterhin im Vertrieb warst?
Ja, also erst habe ich, wie gesagt, Partnervertrieb gemacht und bin dann 2 Jahre später in den direkten Vertrieb gewechselt, weil ich tatsächlich den direkten Kundenkontakt haben wollte. Und das habe ich, glaube ich, auch 2 oder 3 Jahre gemacht. Jetzt hätte ich mir nebenbei meinen Lebenslauf vielleicht mal ausdrucken sollen. Und habe dann festgestellt, dass der Softwarebereich, den ich betreut habe, da ging es um das Thema Middleware. Das ist schon sehr, sehr technisch. Und dass es mir eigentlich mehr liegt, Lösungen zu verkaufen, bei denen man auch ein bisschen mehr zeigen kann, die ein bisschen mehr, ich will nicht sagen zum Anfassen sind, weil Software kann man nicht anfassen, aber wo man so ein bisschen eher den Prozess nachzeichnen kann. Zu der Zeit fing Salesforce gerade an, in Deutschland populär zu werden. Und mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen und es hat auch geklappt. Also wir fanden uns offensichtlich sympathisch. Und von der Software her fand ich das eben, wie gesagt, dahingehend ansprechender, dass es erstmal von der Oberfläche her schon mal viel toller aussah. Was ja auch immer ein Kritikpunkt ist, wenn du dich mit Kunden unterhältst, dass sie meinen, so schön ist es jetzt nicht. Aber auch, dass ich selbst sehen konnte, wie hervorragend die Software den Vertriebsprozess unterstreicht. Also auch meinen eigenen Vertriebsprozess unterstreicht. Und dann nicht nur als Lösung genutzt wird, um, weiß ich nicht, zu zählen, wie viele Telefonate und Termine man hat, sondern auch tatsächlich einem hilft, den eigenen Prozess und den Prozess des Kunden abzubilden.
Hast du denn in der Zeit, also ich meine, IBM und Salesforce sind jetzt schon mal zwei große Adressen eben aus den USA, hast du da vielleicht eigentlich schon über auch andere Kontakte aus dem Bekanntenkreis gemerkt, wie unterschiedlich vielleicht auch Vertrieb gelebt wird? Weil zumindest so mit, ich sag mal, meinem Halbwissen ist die Vorstellung immer, dass Vertrieb eigentlich von US-Firmen viel, viel früher professionalisiert wurde, und zum Beispiel auch die Schulungslandschaft dann ganz anders eben ausgesehen und auch eigentlich der ganze Ansatz, wie Vertrieb funktioniert, eben ein anderer ist. Und wahrscheinlich hast du ja schon so ein paar deutsche Kontakte dann gehabt, die vielleicht doch in einfach Nicht-US-Firmen gearbeitet haben, wo man merkt, eigentlich merkt man schon, das ist ziemlicher Culture Clash, wenn man so die Vertriebskultur jeweils vergleicht.
Ja, ja, eigentlich schon. Aber ich finde auch in den Unternehmen untereinander war es extrem anders. Ich denke, das ist historisch wahrscheinlich auch bedingt. Und dann war Salesforce aus meiner Sicht extrem professionell. Geht ja auch gar nicht anders, wenn du ein Vertriebssystem verkaufst, musst du das ja auch irgendwie vorleben und auch vor allem deine eigene Lösung benutzen. Das heißt, von daher waren die Vertriebsschulung und der Vertriebsweg aus meiner Sicht viel professioneller als bei einer IBM. Bei der IBM wurde der Fokus einfach anders gesetzt. Da ging es eher so darum, was sind die Stärken und Schwächen in deinem Vertriebsprofil an sich, würde ich jetzt behaupten. Und wie kann man die adressieren oder zumindest sich derer bewusst werden, was vom Ansatz her total gut ist, hilft dir aber an der Stelle nicht, wenn du sagst, hey, mein Ziel ist es eigentlich, dass ein Kunde sich für die richtige Lösung entscheidet. Ja, dann weißt du viel über dich, aber du weißt noch nicht, wie kriege ich den Kunden zu dieser Entscheidung. Und da war auf diesen Weg, diesen Prozess, auf den hat aus meiner Sicht Salesforce ein bisschen mehr Wert gelegt.
Okay, jetzt hast du schon gesagt, es war für dich ja auch ein Schritt zu einem Produkt, was vielleicht erstmal greifbarer scheint. Du warst natürlich, also klar, von Position zu Position wahrscheinlich mit einer höheren Verantwortung auch betraut, mit ja einer anderen Art von Kunden, von diesem Partnergeschäft ganz am Anfang. Weißt du noch, was damals deine Vorstellung war, in welche Richtung du gehen möchtest? Also wohin du dich einfach weiterentwickeln möchtest im Vertrieb oder auch vielleicht sogar damals mit dem Gedanken vielleicht auch woanders hin?
Also mir war nach Salesforce schon klar, dass es immer eher eine Lösung sein sollte. Also ein abgeschlossenes, abgekapseltes Produkt in dem Sinne. Ja. Also nicht wieder in die Richtung sehr, sehr technisch und eine Ebene dahinter. Weil ich einfach, ja, da, es gibt in dem Umfeld einfach viel die cooleren Sachen, die man machen kann. Ja, jetzt haben wir ja gerade das Thema künstliche Intelligenz beispielsweise. Ich meine, wir hatten ja auch so drüber mal gesprochen. Und was die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz uns einfach bieten in Bezug auf Personalisierung. Also ich habe da das Gefühl, es geht viel schneller und es ist viel anfassbarer und man sieht es halt einfach auch in seinem täglichen Leben. Wohingegen die Lösung, die ich davor vertrieben habe, die braucht es ohne Frage. Aber sie sind halt eher sehr spezialisiert und sie sind eher im Hintergrund. Sie sind eben nicht so anfassbar, auch wenn ohne sie eben nichts anderes möglich ist. Und für mich, ja, wie gesagt, brauche ich aber dieses Anfassbare, dieses Geschichten erzählen können dazu, wie es anderen Kunden geholfen hat beispielsweise oder aktuell hilft. Das war für mich wichtig. Und in Bezug auf meinen Werdegang ging es mir, da bin ich wahrscheinlich typisch weiblich, darum, mich einfach zu professionalisieren. Ja, es war nicht so, dass ich gesagt habe, hey, ich muss jetzt hier unbedingt eine Führungskraft werden, sondern ich wollte erstmal so gut es geht in meiner Profession werden im Vertrieb.
Dann warst du ja an der Stelle auch kurz davor, also das ist kurz davor, nach einiger Zeit eben auf dem Sprung zu SAP und hast dann wiederum den nächsten IT-Konzern kennengelernt. Das hast du gerade schon gesagt, das war vielleicht eine Sache, wo du dich ja typisch weiblich gefühlt hast. Wenn man jetzt aber überlegt, dass der Vertrieb selbst ja eigentlich eher eine Männerdomäne ist und dann der IT-Sektor ja auch nochmal, kannst du mal einen Einblick geben, wie das eigentlich so ist, in ja so eine Art von Haifischbecken der Männer eigentlich so seinen Weg zu gehen und dann ja sich zum Sales-Profi sozusagen hochzuarbeiten oder weiterzuentwickeln?
Ja, also da muss ich sagen, da kommt es sicherlich einem zugute, dass das alles amerikanische Firmen waren, bis auf nachher die SAP, die auf das Thema Gleichberechtigung schon damals viel Wert gelegt haben. Also so Sexismus oder sowas. Vielleicht war ich damals auch noch zu jung, um das tatsächlich richtig einzuschätzen. Das würde man jetzt wahrscheinlich unter den Aspekten MeToo anders sehen. Aber es gab es in dem Sinne nicht so. Klar, ich war in vielen Teams die erste oder die einzige Frau, aber es hat mich nie so gestört. Ich fand das wirklich überhaupt nicht schwierig an der Stelle. Ich fand es auch nicht schwierig in der Kundenkommunikation, gar nicht. Vielleicht noch ein bisschen schwieriger, wenn man mit ganz am Anfang, ich meine, da war ich Anfang 20 und du sprichst mit einem CIO, der ist 50, 60, ja. Was der erlebt hat, da kannst du halt einfach gar nicht mithalten mit deinen jugendlichen 20. Aber das würde ich jetzt eher als aufs Alter als auf das Geschlecht schieben, tatsächlich. Okay. Ja, genau. Nee, ansonsten muss ich sagen, ja, klar war ich im Film, wie gesagt, die Erste, aber es war nicht weiter schlimm. Ich glaube, das war mir auch klar, es wäre im Automotive ja ähnlich gewesen. Und wahrscheinlich in der Biologie tendenziell vielleicht auch so, ja, dass es weniger Frauen immer gegeben hätte. Ich denke, das ändert sich ja jetzt erst mit dem Bewusstsein.
Und zumindest, wenn man sich jetzt rein auf deinem Lebenslauf die verschiedenen Titel eben anschaut, die du dann eben nach und nach dann hattest, dann würde ich jetzt annehmen, sind wahrscheinlich die Verantwortung für Umsatz, für die Deals, an denen du gearbeitet hast, das schon immer größer geworden. Was hast du gemerkt, ist so, auf diesem Pfad eigentlich dann der größte Lerneffekt gewesen zu wissen, dass vielleicht der Abschluss sich ein bisschen länger zieht, der Kunde ist irgendwie noch größer, das Paket irgendwie, das verkauft wird, ist auch noch größer. Was war da so der Lerneffekt auf diesem Pfad?
Ich denke, mit der Komplexität klarzukommen, tatsächlich. Je kleiner der Deal, desto weniger Leute sind involviert. Desto weniger Zuspruch braucht man auch, desto weniger oder desto mehr kann das auch von einer einzelnen Person in Rücksprache mit einer zweiten Person gemacht werden. Je größer die Deals waren, desto größer war auch die Gruppe oder ist auch die Gruppe der Involvierten. Was zum Beispiel in der Schweiz, jetzt wenn man mal von Unterschieden ausgeht, in der Schweiz sind, ich glaube, durch die Kultur einfach sowieso nochmal mehr Leute involviert in einen Entscheidungsprozess. Und diese Komplexität zu managen und zu navigieren, das ist eine Kunst, weil es passiert mir auch jetzt noch, muss ich ehrlich zugeben, man kann nicht alle Parameter kontrollieren und unter Kontrolle haben. Es sind einfach zu viele Aspekte, die einen Einfluss haben können. Und wenn wir das ein bisschen konkreter machen, das ist ja nicht nur die Entscheidung von einem Team oder von einem individuellen Person, die ein Problem lösen will, aber wir sind ja hier im Cloud-Business, das heißt, wir haben Datenschutz da drin, wir haben Security-Aspekte da drin, die geklärt und gelöst werden wollen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Wenn wir uns den deutschen Markt angucken, dann brauchen wir die Mitbestimmung immer dazu. Also es gibt so viele Menschen und auch Themen, die eine Rolle spielen, bevor es zu einer Entscheidung kommen kann, dass man das, ja, also dass die größte Kunst darin besteht, tatsächlich die alle irgendwie unter Kontrolle zu kriegen.
Was wäre dein persönlicher Ratschlag, wie man es schafft, all die Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten und einfach den Überblick über so eine Komplexität nicht zu verlieren?
Also ja, toolgestützt auf alle Fälle, muss ich da an der Stelle sagen, ja, dass man es tatsächlich nicht vergisst. Und dann, was mir immer sehr hilft, ist einfach das Gespräch mit Kollegen oder Managern an der Stelle tatsächlich, weil die kommen mit einem anderen Blick nochmal in eine Situation rein und können dir dann sagen, hey, hast du an den Aspekt schon gedacht, ja? Und das hilft meistens, weil, wie gesagt, man, also zumindest ich, kann nicht alle Bälle in der Luft halten. Das funktioniert nicht.
Ja, das hast du schon so zwei kleine Hilfsmittel irgendwie genannt. Also einerseits eben auch Tools zu benutzen, die einem selbst irgendwie im Vertrieb helfen können. Dann hast du den zweiten Punkt gerade angesprochen, auch das eigene Team oder Kollegen einfach nochmal in die Diskussion mit einziehen, nach einer anderen Meinung fragen. Was sind vielleicht noch so Hilfsmittel oder einfach Tipps, die du auch an Vertriebler weitergeben würdest, wie man so im Laufe des Sales-Cycles dann vorankommt und wie man vielleicht auch mal so kleine gedankliche Hürden, wo man selbst gerade irgendwie feststeckt, dann wieder entknoten kann?
Ja. Ich denke, wahrscheinlich ist das immer individuell von deinem Stärken- und Schwächenprofil als Vertriebler abhängig. Aber für mich ist es wichtig, einen Plan zu haben über die Schritte, die noch erfolgen müssen und den auch tatsächlich mit dem Ansprechpartner oder mit den Ansprechpartnern beim Kunden zu diskutieren. Es muss nicht sein, und das ist meistens der Fall, dass dein Plan der richtige ist. Aber es hilft auch dem Ansprechpartner auf der anderen Seite zu sehen, oh, eigentlich, ja, ich habe noch gar nicht mit unserer Mitbestimmung geredet oder, ach ja, wir müssen ja noch mit unserem Datenschutzbeauftragten reden oder wir brauchen zum Zeitpunkt X einen Legal, der uns die Verträge anschaut, ja, oder wir brauchen den Einkauf, ohne Einkauf geht es ja auch nicht. Also von daher den Plan selbst zu haben und dann eine Gesprächsgrundlage zu haben, um mit dem Kunden zu drüber diskutieren, ist sicherlich für mich eins der Hilfsmittel, die mich am weitesten bringen tatsächlich.
Okay. Und wenn ich jetzt zumindest so einen kleinen Blick nochmal auf deinen Lebenslauf zurückwerfe, dann und man jetzt bei dem, ich sag mal, Grundgedanken dieses Podcasts bleibt, dann ist ja die Überlegung, verschiedene Sales-Rollen vorzustellen und was die im Endeffekt eigentlich für tägliche Aufgaben auch dann übernehmen. Du warst ziemlich lange in der Rolle als Senior Account Executive und es wäre vielleicht ganz für die Hörer nochmal interessant, dass du einfach mal so nachzeichnest, was ist denn in dieser Rolle zum Beispiel der vielleicht typische Unterschied zu einem regulären Account Executive? Also was geht mit diesem zusätzlichen Senior und mit den Verantwortungen, die dann noch dazukommen, einher?
Ja, im Endeffekt hast du das ja vorhin schon ganz gut gesagt. Das ist die Umsatzverantwortung und die Kundengrößenverantwortung, die du übernimmst. Und je größer die Kunden sind, und je größer auch die Umsatzverantwortung, desto größer ist das virtuelle Team, was du koordinieren musst. Auch du bist ja nicht allein, genauso wie der Kundenansprechpartner nicht allein ist. Ja, also du hast ja zum Beispiel einen Solutions Consultant oder einen Pre-Sales, das heißt der, also heißt in den verschiedenen Unternehmen ganz anders, der hilft, die Lösung technisch dem Kunden vorzustellen. Und der dir auch hilft, die Herausforderungen oder Probleme des Kunden auf die Lösung zu mappen, wie man das so schön im Englischen sagt. Übrigens, sorry, ich werde wahrscheinlich so viele Technisch sprechen. Dann musst du, wenn du das Gefühl hast, wir müssen das nochmal richtig übersetzen, dann musst du kurz reinspringen. Dann hast du ja für Verhandlungen ein Team von, oder einen Anwalt zumindest, oder einen Legal aus dem Unternehmen, der unterstützt. Du brauchst verschiedenste Freigaben und den Prozess nicht nur extern, sondern natürlich auch intern zu managen. Diese Komplexität nimmt zu, je mehr Senior du bist und von dir wird auch erwartet, dass du das ohne große Schulung, ohne viel, ich weiß jetzt nicht genau was machen und ich brauche dann auch dieses und jenes Training, dass du das einfach in der Lage bist zu managen. Effektiv, ja. Und natürlich gehören auch so Themen, wenn wir jetzt gerade diesen internen, nach innen gerichteten Bereich angucken, das Forecasting muss einfach korrekt sein. Ja, das ist ja das, worauf das Management schaut, ist, wenn du sagst, der Kunde wird sich Ende des Jahres oder Anfang des Jahres oder wann auch immer entscheiden, dass das tatsächlich auch so ist.
Glaubst du, man kann, wenn man sich so eine vielleicht auch Karriere im Vertrieb anguckt, und ich meine, im Endeffekt hast du ja auch auf einer Einstiegsposition angefangen, hast dich hochgearbeitet. Glaubst du, man kann so festhalten, dass dieses interne Projektmanagement oder auch so diese fachliche Führung von einem Team, wie du es angesprochen hast, ab wann das eigentlich ein großer Bestandteil der Vertriebsrolle wird?
Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also ich glaube, das geht einher, weißt du, je größer der Kunde ist, wie gesagt, und je größer die Umsatzverantwortung, desto größer ist dann das Team. Und dann musst du es lernen oder können, tatsächlich. Also von daher, da ist, glaube ich, dann der Punkt. Und es hängt sicherlich auch nochmal mit der eigenen Organisationsgröße auch zusammen, weil wenn ich mir angucke, was es an Ressourcen in einer SAP gibt im Vergleich zu, was es an Ressourcen bei einer Finum gibt, geht es auch aufgrund der Größe nicht. Ja, also von allein von der Mitarbeiterzahl, die unterstützen könnten, ist das einfach nicht möglich. Deswegen muss man, aus meiner Sicht, ich glaube, da es gibt ja unterschiedliche Vertriebstypen, aber aus meiner Sicht muss man auch in der Lage sein, andere Themen mal zu übernehmen. Ja, also zum Beispiel mache ich ja jetzt im Vergleich zu meiner SAP-Rolle viel mehr Demos. In der SAP war das gar nicht gewünscht, dass der Vertriebler unbedingt Demos macht. Und da musst du halt flexibel sein. Ich finde es ganz gut. Also mich hat's, da kommt wieder dieser Knobelaspekt raus, ja. Mich hat es immer interessiert. Ich wollte die Software benutzen können, weil nur so, finde ich, kann man auch authentisch sagen, was sie kann. Aber es gibt Vertriebstypen, die sagen, hey, nee, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und ich denke, da muss man, wenn man eher der Typ ist, dann muss man schauen, dass man sich das entsprechende Team zusammensucht, um die Schwächen, die man hat, eben, oder ist ja aus der Sicht, deren Sicht keine Schwäche, sie haben ja ganz viele andere Stärken, ausgleichen zu können.
Du hast jetzt ja gerade schon deinen aktuellen und neueren Arbeitgeber angesprochen, Finem, ein US-Unternehmen, was ja eine Talent Acquisition Suite, sage ich mal, bereitstellt, um eben Bewerber besser zu ja neuen Mitarbeitern machen zu können. Und im Endeffekt ist der Wechsel für dich ja auch mit einem anderen großen Schritt verbunden. Und zwar bist du jetzt, ich glaube, auf Deutsch würde man sagen Vertriebsleiterin, im Englischen dann eben Director Sales oder Sales Director für die Dachregion. Was ist eigentlich so der größte Unterschied, ja, im alltäglichen Arbeiten, der jetzt für dich damit einhergegangen ist, eben die Leitung über den Vertrieb dort für eine Region zu übernehmen?
Ja, an der Stelle, ja, einmal das viel kleinere Team. Eigentlich würde man ja sagen, okay, man ist auf einer Leitungsebene und man muss viele Sachen gar nicht mehr an der Stelle machen, weil man hat Teammitglieder. Aber dafür ist Finum aktuell einfach noch nicht groß genug. Wir sind auf einem Wachstumspfad, ohne Frage, und das wird kommen. Aber aktuell ist es eben nicht der Fall. Von daher ist der Unterschied, also ich kann es eben an der Stelle fast gar nicht vergleichen. Es ist super schwer zu sagen, weil es so unterschiedliche Unternehmen sind. Das macht es aber gerade spannend. Ich finde gerade diesen Wachstumspfad zu beobachten. Wir bekommen jeden Monat neue Kollegen dazu, die verschiedene spezialisierte, aber auch generelle Rollen übernehmen. Und das ist tatsächlich mega, mega spannend. Und von daher wird sich diese Sales Director Rolle im Laufe der Zeit extrem wandeln. Das, was sie jetzt gerade ist, ist sie in einem Jahr schon nicht mehr. Hundertprozentig nicht mehr.
Wie hat sich denn jetzt für dich zum Beispiel der Kundenkontakt geändert? Also klar, du bist jetzt immer noch im Kontakt mit Kunden, aber jetzt im Vergleich zur Rolle vorher als Senior Account Executive.
Einfach weil die Struktur auch wieder anders ist, sprichst du auf einer ganz anderen Ebene. Du hattest bei einer SAP auch eher so ein Schichtenmodell mit einem generellen Ansprechpartner und dann Ansprechpartnern für die verschiedenen spezialisierten Softwaresysteme. Und das hast du bei Finum einfach nicht mehr. Ja, du bist der Ansprechpartner für alles und die Entscheidungswege zum Beispiel intern bei uns sind auch wesentlich kürzer. Ja, also für uns oder auch für mich selbst mit unserem CEO ein Gespräch einfach mal zu haben zu einer Kundensituation oder zu einer persönlichen Situation ist bei uns einfach ein Klick auf den Knopf. Ja, und
Ja.
dann kannst du einen Termin ausmachen. Es ist von daher extrem schwer zu vergleichen und wie gesagt, ich glaube, es wird sich auch noch massiv ändern in der Zukunft wieder.
Okay.
Also wir könnten in einem Jahr nochmal drüber sprechen und dann erzähle ich dir ganz andere Sachen.
Wahrscheinlich wäre ja einer der Unterschiede, vorher hast du es erwähnt, warst du eben auch fachlich für die Führung von einzelnen Teams oder Projektteams verantwortlich, jetzt wahrscheinlich auch disziplinarisch als Sales Director. Das heißt, du hast wahrscheinlich wirklich Mitarbeiter, die deine Mitarbeiter sind.
Aktuell ist das noch nicht der Fall, so groß sind wir nicht.
Okay, aber zumindest kommen wahrscheinlich mehr Fäden zusammen. Ich würde jetzt überlegen, wahrscheinlich hat das Marketing jetzt für dich eine ganz andere Rolle in der Zusammenarbeit vielleicht,
Oh
als das
ja.
vorher irgendwie in einer anderen Rolle war.
Ja, Also du bist halt viel, viel dichter an der obersten Leitungsebene. Du kannst viel leichter Strategien bestimmen, als das bei den vorhergehenden Arbeitgebern der Fall gewesen wäre. Es ist ja auch so, auch Finum jetzt wieder als amerikanisches Unternehmen, den ist es ja auch wichtig zu verstehen, was sind denn die Marktgegebenheiten? Ein deutscher Markt ist hier tatsächlich doch noch anders als der Schweizer Markt, anders als der französische Markt beispielsweise. Von daher ist der Einblick, den wir gewähren können und die Informationen, die wir teilen können in Bezug auf, ja, jetzt gerade zum Beispiel Marketingaktivitäten, was sind so die großen Veranstaltungen, auf die man gehen sollte, wer sind die großen Partner, ist extrem wichtig und wir setzen das extrem schnell um, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wo ich sagen würde, dass es in den größeren Unternehmen Wochen, Monate dauern wird, entscheiden wir solche Sachen in Tagen.
Mhm. Du hast jetzt gerade auch nochmal den Schweizer Markt oder den französischen Markt angesprochen. Jetzt bist du ja für drei Länder zuständig, Deutschland, Schweiz und Österreich. Hast du in deiner Laufbahn schon festgestellt, was so, also wie einfach sich das kulturell unterscheidet, einen Deal einzutüten, wenn man eben mit deutschen Kunden als zum Beispiel jetzt auch einem Schweizer Kunden zu tun hat? Bei der Schweiz hast du einmal im anderen Gespräch abseits des Podcasts gesagt, es gibt eine Konsenskultur, eben viele Leute einzubinden, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Was hast du in der Laufbahn gemerkt, sind einfach kulturelle Unterschiede, je nachdem, in welchem Land der Kunde sitzt?
Ja, also ich denke, die Schweiz, genau, das ist diese Konsenskultur, die es im Vorfeld sicherlich länger macht, teilweise zu einer Entscheidung zu kommen. Aber wenn die Entscheidung dann getroffen ist, stehen die Leute dahinter und es gibt weniger Detractors, wie man das so schön sagt. Ja, im besten Fall sind die Leute neutral oder sie promoten die Entscheidung sogar. Das ist einer der Unterschiede. Ich finde persönlich, dass die Schweiz auch eher bereit ist, sich auf neue Technologien einzulassen. Nicht zu umsonst sind einige unserer aktuell größten Kunden tatsächlich Schweizer Unternehmen, weil die einfach auch, wenn ich jetzt mir das so anschaue, in der Schweiz haben wir ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Kulturen und damit auch wahrscheinlich eine andere Herangehensweise an Risiken einfach mal probieren. Wohingegen in Deutschland, und das ist auch nicht zu unterschätzen, also ich will das gar nicht werten, es wird vieles viel länger durchdacht, eher von einer kleineren Gruppe als von einer größeren Gruppe und eingeschätzt. Und dann wird eine Entscheidung getroffen, die vielleicht auch schwieriger mal nicht revidiert wird. Ja, dann bleibt man halt einfach erstmal bei der Entscheidung. Oder was man natürlich auch viel bei deutschen Unternehmen sieht, was ich auch eigentlich interessant finde, es wird eine Entscheidung getroffen, aber es gibt immer die Möglichkeit einer Ausnahme. Das heißt, ich arbeite ja mit Unternehmen zusammen, die sind in der ganzen Welt oder in ganz Europa verteilt. Dann ist die Entscheidung erst so, wir treffen eine Entscheidung für die ganze Welt. Und nachher stellt man halt doch fest, es passt vielleicht doch nicht ganz für die ganze Welt und erlaubt dann, weiß ich nicht, Frankreich jetzt zum Beispiel eine Ausnahme oder Ungarn oder so. Ich nehme jetzt einfach irgendwelche Länder, ja. Dass die dann andere Sachen einfach machen dürfen. Das ist, glaube ich, so, ja. Und auch das ist jetzt wieder nicht wertend. Weiß ich nicht, ob es den Ansatz One Size Fits All tatsächlich gibt, ja.
Okay. Du hast jetzt schon gesagt, im Endeffekt ist deine aktuelle Firma jetzt noch auf Wachstumskurs und vieles wird sich wahrscheinlich jetzt auch im nächsten Jahr noch ändern. Was ist denn der Weg, wo du selbst noch hin möchtest im Vertrieb? Was ist so vielleicht eine persönliche Baustelle, wo du sagst, da möchte ich besser werden? Oder was ist so vielleicht auch die große Vision, wo du dich hinentwickeln möchtest?
Ja, also ich glaube schon, dass ich sehr, sehr gut, sonst wäre ich ja auch nicht in diese Rolle eingestellt, in einer Führungsposition wäre. Weil mein Ansatz wäre tatsächlich zu schauen, okay, wie kann ich die Teammitglieder unterstützen? Wie kann ich auch akzeptieren, dass jeder ist eben anders. Jeder hat da seine Stärken und da seine Schwächen. Und dann aber zu schauen, okay, wenn ich da die Stärke habe, wie kann ich zum Beispiel die Schwäche mitigieren, wie man das so schön im Englischen sagt. Ich denke, das ist das, was ich gerne ausprobieren würde in der Zukunft, ob diese Einschätzung meiner selbst korrekt ist oder nicht. Mhm. Aber was ich gerne nicht verlieren würde, wäre der Kontakt zu den Kunden und dieses wirklich gute Verstehen, Was ist jetzt die Herausforderung des Kunden und wie kann unsere Lösung das tatsächlich adressieren? Also den Aspekt möchte ich nicht verlieren, weil das tatsächlich mich über so viele Jahre geprägt hat.
Ja, ist tatsächlich auch ein ähnlicher Punkt, der in dem Interview zur Sprache kam, das ich jetzt zuvor aufgezeichnet habe mit der Janine. Ich glaube, das wird, wenn die Hörer diese Ausgabe hören, auch schon davor erschienen sein, die auch meinte, es ist schon ein wichtiger Punkt, ob man eben den Kundenkontakt wirklich dann liebt oder auf den irgendwann verzichten möchte, weil es eben durchaus Führungspositionen gibt, je nach Größe der Firma, wo der dann völlig verschwindet. Also du hast gesagt, deine aktuelle Firma ist jetzt eben noch recht überschaubar für den deutschen Markt. Wenn man sich jetzt vielleicht doch dann SAP, IBM anguckt, dann wäre wahrscheinlich jemand, der dort den gleichen Titel wie du hast, in einer völlig anderen Sphäre eben täglich unterwegs.
Absolut, nein, absolut, definitiv. Und das finde ich auch das Schöne an uns aktuell. Unser CEO versucht wirklich mit jedem Kunden ins Gespräch zu gehen. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht mega bemerkenswert, dass er da das Interesse auch einfach hat. Aber das ist auch so ein bisschen, glaube ich, seiner Persönlichkeit geschuldet. Er ist sehr interessiert an Menschen und dementsprechend möchte er auch genau verstehen, wie geht es dem Kunden oder zukünftigen Kunden.
Okay, das heißt, insgesamt haben wir jetzt schon einen super Einblick bekommen, wie eigentlich so aus der Sarah irgendwie, die gerade ihre Schule abgeschlossen hat und zumindest so ein, zwei Berufsvorstellungen hatte, dann eigentlich durch einen relativ stringenten Weg und auch ein frühes Erkennen des Berufs irgendwie, der Spaß macht, eigentlich dann die heutige Sarah geworden ist, die jetzt eben dort als Vertriebsleiterin bei Phenom arbeitet. Kannst du dich denn noch auch an eine Situation vielleicht erinnern, wo du sagst, das ist mir im Laufe meiner Karriere passiert? Heute würde man es als Fail, irgendwie als kleinen Fehler bezeichnen, aber eigentlich im Nachhinein, wenn ich überlege, wo es der Teil der Entwicklung war, dann kann ich trotzdem drüber lachen und schmunzeln.
Ja, wir hatten ja darüber die Frage, da hatte ich ja gesagt, oh, das ist eine schwierige Frage und dann ist mir doch ein gutes Beispiel eingefallen, hatten wir im Vorfeld schon mal geredet, was ich einmal so wirklich in dem Sinne versaut habe, war einen Kundentermin in Deutschland, zu dem ich mit dem Zug aus Zürich fahren wollte. Und man muss in Basel umsteigen, wenn man in Richtung Mannheim möchte. Und ich steige in Basel aus dem Zug, war aber parallel in einer Telefonkonferenz und steige in den nächsten ICE ein. Mache meine Telefonkonferenz zu Ende, der Zug fährt los und ich wundere mich so ein bisschen, warum fährt der Zug eigentlich in die falsche Richtung? Der muss aus dem Bahnhof genau anders raus. Ne? Na gut, vielleicht ist eine Umleitung, weiß ich ja nicht so genau. Naja, spätestens nach der Durchsage war mir dann klar, dass ich wieder auf dem Weg nach Zürich war. Man kann leider nicht aussteigen an der Stelle. Das bedeutete faktisch, den Kundentermin konnte ich absagen. Ja, also das hätte ich zeitlich nie geschafft, selbst wenn ich mich sofort ins Auto in Zürich gesetzt hätte, hätte ich keine Chance gehabt, pünktlich zu sein. Das Gute war, der Termin war, ich hatte den Termin nicht alleine. Meine Kollegin, die mich begleitet hat, war schon vor Ort. Das heißt, sie konnte den Termin vor Ort wahrnehmen und ich habe mich telefonisch eingewählt. Heute würde man sagen, überhaupt gar kein Problem, aber in Vor-Corona-Zeiten ist das so ziemlich das Peinlichste und Schlimmste, was dir passieren kann. Ja. Aber ja, es war damals so, ich habe mich tierisch geärgert, weil es ist tatsächlich absoluter Irrsinn, nicht zu gucken, in welchen Zug man steigt. Aber unterm Strich nicht weiter schlimm. Ja, es ist, glaube ich, für mich schlimmer gewesen als an der Stelle für den Termin an sich.
Du hast gerade erwähnt, das Umsteigen sollte in Basel passieren, richtig?
Ja.
Ich habe gerade überlegt, wenn das Umsteigen wahrscheinlich irgendwo in Deutschland passiert wäre, Entschuldigung, dann hätte es auch sein können, dass der Empfang vielleicht im Telefonat einfach abgebrochen wäre und dann hättest du durch den unterbrochenen Empfang auch sehen können, ah, okay, da ist übrigens der Zug, in den ich jetzt einsteige, um mich nochmal neu einzuwählen. Also das Gute, das vielleicht bessere Telefon-Internetnetz der Schweiz hat dazu geführt, dass du es gar nicht gemerkt
genau.
hast.
Ja, genau. Da muss ich mich echt nochmal beschweren. Ja. Nee, das ist tatsächlich so. Du kannst ja sehr gut telefonieren, auch von unterwegs.
Sehr gut. Und was wäre denn vielleicht auch aus deiner heutigen Perspektive mit der ganzen Erfahrung, die du gesammelt hast, ein Ratschlag oder was wären Ratschläge, die du eben Leuten weitergeben würdest, die sich vielleicht noch in der Berufsorientierung befinden, vor dem Studium, die schon mitten im Studium sind, einzelne Praktika machen können oder wirklich dann den Abschluss in der Tasche haben und überlegen, in welchem Feld sie einsteigen, weil sie vielleicht eben auch sich für BWL entschieden haben, aber noch gar keine Spezialisierung vielleicht im Kopf haben?
Also ich würde es tatsächlich in jedem Fall ausprobieren, so wie ich die Chance hatte, das auszuprobieren. Wie ich ja ganz zu Anfang gesagt habe, mein erstes Ausprobieren hat mich nicht so umgehauen. Erst das zweite Mal war tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das ist cool, das macht Spaß, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und das funktioniert, ich glaube, das funktioniert nicht für jeden, aber das funktioniert für die Leute, die aus ihrer sogenannten Comfortzone ab und zu mal rauskommen wollen, weil was Vertrieb natürlich hat, und darüber haben wir gar nicht gesprochen, ist eine unglaubliche Transparenz. Ja, also wenn du nicht gerne messbar bist, nicht gerne die Verantwortung übernimmst, im positiven wie im negativen Sinn, dann hilft dir vielleicht das Ausprobieren auch nichts. Also gerade dieses, dieses sehr messbare Sein hat mir immer sehr gelegen, ja, weil ich am Ende des, spätestens des Jahres, nicht zwingend des Tages, aber am Ende des Jahres, spätestens immer sehen konnte, war das jetzt gut, was ich gemacht habe, oder war das eben nicht gut? Ja, bin ich auch mit mir selbst zufrieden und woran kann ich arbeiten? Und ich glaube, in vielen anderen Rollen ist dieser Erfolg nicht so schnell sichtbar.
Was würdest du Leuten mitgeben, die vielleicht auch sich für eine ganz andere Studienrichtung entschieden haben oder aus einer ganz anderen beruflichen Ecke kommen, die aber ja versuchen, irgendwie so diesen Quereinstieg zu machen? Ich meine, bei dir ist es jetzt irgendwie, dass der Softwarevertrieb eigentlich sich durch den gesamten Lebenslauf zieht. Wenn jetzt aber jemand sagt, so Mensch, ich bin eigentlich vielleicht Handwerker oder ich habe eigentlich Geistes- oder Sozialwissenschaften studiert oder was ganz anderes, was würdest du so Leuten empfehlen, die diesen Quereinstieg vielleicht suchen?
Ja, auf alle Fälle ausprobieren. Auf alle Fälle ausprobieren. Ich habe mit sehr guten Vertrieblern zusammengearbeitet, die zum Beispiel erst eine Handwerksausbildung hatten. Ja, einer meiner sehr geschätzten Kollegen von Salesforce war genau so. Und jeder hat seinen persönlichen Stil, glaube ich, im Vertrieb. Das heißt nicht, dass jeder bei jedem Kunden gleich gut ankommt. Das muss man vielleicht auch, darf man nicht mal als Schwäche sehen, sondern einfach akzeptieren. Man ist nicht mit jedem befreundet, auch nicht im privaten Umfeld. Das ist halt einfach so. Und ähnlich ist es, glaube ich, auch im Vertrieb. Aber umso schöner oder wichtiger ist es doch, dass wir alle unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Hintergründen kommen. Also von daher, wenn man das Gefühl hat, dass Vertrieb was sein könnte, auch nachdem man es vielleicht ausprobiert hat, unbedingt probieren. Ja, kann auf gar keinen Fall schaden. Schauen, ob man mit dem Druck klarkommt, mit der Transparenz klarkommt, aber auch mit den schönen Momenten, an jemandem geholfen zu haben oder ein Unternehmen weitergebracht zu haben. Ja.
Was wäre vielleicht so ein Zusatztipp für Leute, die diesen Versuch schon gestartet haben, aber einfach mit der Bewerbung nicht durch den Prozess durchkommen, also die keine Chance zum Beispiel auf ein Vorstellungsgespräch haben? Ist es da eher hilfreich, dass man die ja gestandenen Professionals, so wie jetzt dich zum Beispiel, einfach kontaktieren würde auf dem sozialen Netzwerk? Oder was würdest du so als Plan B empfehlen, wenn man einfach merkt, okay, eigentlich versuche ich gerade so den Einstieg zu finden, komme aber bei meiner Bewerbung einfach gar nicht am Recruiter sozusagen vorbei?
Ja. Das ist auch eine echt interessante Frage, ne? Weil Fedum sich ja gerade darum kümmert, dass bestimmte Themen nicht von der Persönlichkeit abhängen, sondern vielleicht von der Einstellung oder von dem, was jemand leisten kann, ja, im Einstellungsprozess. Es ist tatsächlich so, ich würde schauen, dass man nicht Shoot for the Stars macht, also nicht in eine Senior-Rolle versucht reinzukommen oder sowas, sondern tatsächlich auf einer kleineren Ebene anfangen. Und ich fand den Werdegang deines ersten Interviewpartners eigentlich perfekt oder ganz interessant für das Thema. Er hat einfach geguckt, okay, was ist irgendwie vertriebsnah und worauf passe ich jetzt gerade? Und das muss jetzt selbst, wenn man sagt, hey, Software ist das mein Endziel, ja, oder das ist das, für was ich mich begeistere, kann man ja in so vielen anderen Vertriebsrollen erstmal starten, auch bei kleineren Unternehmen, ja. Und ich denke, das ist sicherlich der bessere Weg, als wild Leute zu kontaktieren. Ja. Das ist generell im Vertrieb. Also, bisschen schwierig, glaube ich. Also, unsere Kunden wollen ja auch nicht wild kontaktiert werden, ja.
Okay, super. Dann würde ich sagen, kann ich ja nochmal so versuchen, in meinen Worten vielleicht zusammenzufassen, was wir eigentlich heute im Gespräch mit dir gelernt haben. Also einerseits hast du gesagt, es war natürlich ein bisschen hilfreich, dass du über das eigene Elternhaus schon ein bisschen wusstest, was Unternehmertum bedeutet, wie man Unternehmen führt, was vielleicht auch für einen Studiengang ganz hilfreich sein könnte, um da mal hinzukommen, was im Endeffekt ja auch zur Entscheidung dann zum BWL-Studium bei IBM geführt hat. Und dann zwar nach diesem kleinen Erlebnis, dass vielleicht so der Vertrieb des Consultings dir vielleicht ein bisschen zu dröge war, weil du eigentlich gemerkt hast, es geht schon darum, auch ein Produkt zu haben, mit dem man sich irgendwie gut auseinandersetzen kann, was irgendwie greifbar ist, wo man einfach besser auch präsentieren kann, was eigentlich die mögliche Lösung sein könnte, um dann eigentlich so über verschiedene Stationen im Vertrieb festzustellen, die Größe der virtuellen Teams, wie du es genannt hast, die steigt an, die Umsatzverantwortung und irgendwann, wie du meintest, kommt man eben zu einem Punkt, wo man dann ja selbst als Führungskraft eben eingestellt wird und sich dann eben freut, Mitarbeiter selbst ausbilden zu können. Also ich glaube, was ich vor allem mitgenommen habe aus dem Gespräch ist, dass du meintest, klar, man kann Vertrieb jetzt nicht unbedingt vielleicht den Großeltern in einem bestimmten Sektor, in einer bestimmten Branche erklären, muss aber vielleicht auch gar nicht der Fall sein, wenn man einfach merkt, dass man so einen kleinen Schlüsselmoment hat, der so Begeisterung auslöst. Bei dir damals die Präsentation und dann im Endeffekt auch der Tipp von dir, dass man das dann irgendwie probieren sollte, wenn man wenn man das Gefühl hat, es könnte eben aus einem bestimmten Grund auch für mich eine Richtung sein, wo man sich dann wohlfühlen könnte.
Absolut, absolut. Und Vertriebsjobs, wie gesagt, gibt es ja in so vielen verschiedenen Arten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Schüler bin, kann ich in den Baumarkt zum Beispiel gehen und da ein Praktikum machen, weil wenn ich versuche, Leuten zu helfen, ihr Projekt umzusetzen, ja, sei es irgendwie die Gartenlaube oder weiß ich nicht, die Wandfarbe in der Küche zu erneuern, dann mache ich ja doch auch Vertrieb. Und ich glaube, da kann man die ersten Erfahrungen sammeln, ob man gut mit den verschiedenen Charakteren, die dann auf einen zukommen, kommunizieren kann oder nicht.
Sehr gut. Was gibt es denn vielleicht noch, was du abschließend zum Interview noch ergänzen willst, was du noch festhalten willst? Denn zumindest ein paar Ratschläge hast du ja eigentlich schon zwischendurch gegeben. Was ist vielleicht noch zu kurz gekommen, was dich so umtreibt und du einfach noch mitgeben und weitergeben möchtest?
Ich weiß nicht, ob das die ultimative Erkenntnis ist. Ist sie wahrscheinlich nicht. Aber jetzt vielleicht auch als Fazit aus unserem Gespräch, was wir zwei hier haben. Ich glaube, man kann nicht am Anfang schon alles perfekt. Ich glaube, man reift als Vertriebsperson über die Zeit und mit seinen Erfahrungen. Und das Wichtigste ist halt, diese Erfahrungen zu machen und keine Angst zu haben, auch mal zu versagen und dann nicht zum Kundentermin zu erscheinen, weil man in den falschen Zug steigt. Ja. Also Sachen passieren und man lernt halt raus, ja, und das ist das Wichtige, sich weiterzuentwickeln, das glaube ich ist das Entscheidende, aber in jeder Rolle, muss nicht vertriebsspezifisch sein.
Alles klar, super Sarah, in dem Sinne, ich danke dir wirklich für die Zeit, dass du dir Zeit fürs Interview eingeräumt hast, hat mich sehr gefreut, so ein paar Einblicke zu deinem Lebenslauf in der Softwareindustrie zu bekommen und ich hoffe auch, dass all die Hörer einen interessanten Einblick bekommen haben, wenn sie eben selbst mal wissen wollen, wie entwickelt man sich eigentlich dort vom Einstieg bis am Ende dann zur ersten Position als Führungskraft, was haben sie vielleicht über die spezielle Industrie noch gelernt, wenn euch die Folge gefallen hat, dann kommentiert gern, liked gern, folgt dem Format und freut euch auf die nächste Folge Planet Sales. Sarah, erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Falco.
Dann macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.